Mut zum Move. Der Podcast für Macher und die, die es noch werden wollen. Inspirierende Geschichten und aktivierende Impulse. Von und mit Nicole Rinne.
Hallo und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Heute ist wieder Podcast-Time und ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast hier bei mir im Podcast. Und zwar besucht uns heute der Sven Karasch. Sven habe ich über LinkedIn kennengelernt. Ich weiß gar nicht, wo genau er mir aufgefallen ist. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass mir sein Slogan aufgefallen ist mit den Worten netter Bursche. Das liest man auf LinkedIn eher selten. Deshalb habe ich ihn angeschrieben.
Netter Bengel, genau.
Netter Bengel, genau. Sorry. Deshalb habe ich ihn aber angeschrieben. Und ja, nachdem wir kurz miteinander gesprochen haben, war klar, Sven muss unbedingt bei mir in den Podcast kommen. Deshalb freue ich mich, dass es geklappt hat, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Sven.
Ja, vielen, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Bist mir aufgefallen durch deine bereits ausgestrahlten Podcasts mit der grundsätzlichen Idee Mut zum Move. Habe hier und da mal reingehört und deswegen das Thema hat mich auf jeden Fall interessiert. Habe mich selber auch dazu gebracht, mal ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen, welche Moves man jetzt so beruflich tatsächlich schon so hier und da mal gemacht hat und deswegen. Nettes Vorgespräch und deswegen ja, freue ich mich, heute hier sein zu dürfen.
Ja, Sven, du hast ja einige Male in deinem Leben Mut zum Move bewiesen, zumindest was deine berufliche Laufbahn angeht. Wir hatten im Vorgespräch ein wenig darüber gesprochen. Heutzutage bist du Unternehmensberater, Consultant.
Richtig.
Arbeitest mit großen Unternehmen zusammen.
Richtig.
Aber das war ja jetzt wahrscheinlich nicht dein Berufswunsch als 14-jähriger Junge, wo man sich da vielleicht Gedanken drüber macht, wo man mal hin möchte, sondern du bist anfangs ja einen ganz, ganz anderen Weg gegangen. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Ich musste tatsächlich noch mal ein bisschen nachgucken. Du hast anfangs eine Ausbildung als Galvaniseur gemacht. Ist das richtig? Erklär doch mal vielleicht in deinen Worten, was genau macht ein Galvaniseur?
Ja, Galvaniseur. Ich hatte zu der Zeit einen guten Kumpel, der hat mich auch gefragt, Mensch, du bist Galvaniseur, dann kommst du bestimmt günstig an Winterreifen ran. Der hat es irgendwie mit dem Vulkaniseur verwechselt. Nee, aber tatsächlich ist der Galvaniseur oder besser bekannt auch als der Oberflächenbeschichter diejenige Person, die sich mit metallischen Oberflächen, der Erzeugung von metallischen Oberflächen beschäftigt. Alles, was man so aus der Technik kennt, dieses Verkupfern, Vernickeln, Versilbern, teilweise auch schmuckmäßig vergolden. Gerade heutzutage im Leiter- oder Platineneinsatz ist das mittlerweile eigentlich ein probates Mittel, sage ich jetzt mal, auf Oberflächen zu erzeugen, elektrolytisch abzuscheiden. Und ist ein Handwerksberuf, hast vollkommen recht. Ist schon sehr, sehr nischig, muss ich dazu sagen. Davon gibt es nicht allzu viele in Deutschland. Da gibt es, glaube ich, auch nur 2 oder 3 Berufsschulen tatsächlich in Deutschland, wo man das Ganze machen kann. Und bin da irgendwie in den Oberflächenbeschichter, in den Galvaniseur irgendwie so ein Stück weit reingerutscht da. Genau. Aber mein großer Traum, großer Plan war das eigentlich auch nicht. Nee, da hast du vollkommen recht.
Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, handwerklicher Beruf, dann noch in so einem Nischenbereich, da hast du ja eigentlich ausgesorgt, ne? Also wenn du da dein Handwerk verstehst, im wahrsten Sinne des Wortes, dann wirst du da ja auch dein Standing haben. Es gibt nicht sehr viele davon. Das heißt, es wird auf jeden Fall die Nachfrage da sein. Du wirst dich schnell in einem Betrieb entweder hocharbeiten können oder vielleicht auch den Meister machen, selbstständig werden. Und da hat man doch eigentlich ausgesorgt, oder?
Ja, eigentlich schon. Ja, gebe ich dir recht. Also ich habe nach meinem Abitur ich hatte die Leistungskurse Chemie und Biologie und wollte eher sowieso in die technische Richtung und in die Chemie-Ecke, chemisch-technischer Assistent, irgendwie sowas in der Richtung, sowas wollte ich irgendwie machen. Hatte dann aber tatsächlich einen zu schlechten Abiturschnitt, sodass ich mir gesagt habe, okay, scheiß drauf, jetzt machst du halt irgendwas anderes, machst du irgendwas mit Chemie. So, und dann habe ich mich mal, da war ich bei meiner Berufsberatungstante, bei meinem Jobcenter, und die hat mir da so ein schönes Buch mitgegeben, wo dann da irgendwie, keine Ahnung, 500 Ausbildungsberufe, Dachdecker, Tischler, Einzelhandelskaufmann, alles, was es so gab. Und habe da tatsächlich die Empfehlung gefunden, ja, mit Chemie und Elektrolyte und hin und her. Da dachte ich mir, okay, cool, klingt erstmal gar nicht so verkehrt, schaust dir das mal an. Habe dann da tatsächlich dann die Ausbildung gemacht. Dann auch, wie du schon angesprochen hast, auch den Handwerksmeister hinten dran gesetzt. Also ich habe tatsächlich so ein Begabtenstipendium in Deutschland gewonnen. Dann wurde mir auch der Meister noch finanziert. Und dann könnte man eigentlich sagen, ja, okay, cool. Also eigentlich hast du das Ding durchgespielt. Du kannst dich selbstständig machen. Du hast den Meister. Du bist zwar nischig, aber das ist dein Alleinstellungsmerkmal. Und jetzt zündet die Rakete. Ja, das hätte man annehmen können. War mir aber tatsächlich zu langweilig, muss ich ehrlich sagen.
Hat
Also
ja
ich
irgendwie so Herausforderung gefehlt, war zu schnell oben angekommen, sage ich jetzt mal, ne? Oder?
ja, also ich hab's, also gerade so im Galvaniseurs-Business, sage ich jetzt mal, hast du eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du hast halt wirklich so eine kleine Handwerksnischenbude, wo du mit 3, 4, 5, 6, 8 Leuten so eine Pfützengalvanik irgendwie da rumkleckern kannst. Oder du bist wirklich bei einer von diesen ganz, ganz großen mit dabei, und dann bist du dann meinetwegen ein Schichtleiter oder dann bist du, keine Ahnung, stellvertretender irgendwas, aber mehr dann halt auch nicht. So, und für mich war es dann damals schon so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich die Ausbildung fertig gehabt, habe dann angefangen, habe dann das Unternehmen gewechselt, weil diese kleine Bude, sage ich jetzt mal, die hätte mich dann irgendwie für einen absoluten Hungerlohn angestellt nach der Ausbildung. Und dann bin ich in ein größeres Unternehmen reingegangen und habe dann ja Dreischicht gearbeitet. Das heißt, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht gemacht. Und ja, und dachte mir so, okay, jetzt bist du angekommen. Jetzt hatte ich meine 1,6 Netto raus und dachte mir so, boah, geil, so, das muss Arbeit sein. So, und dann habe ich mir das so 2, 3 Wochen irgendwie angetan. Dann kam der Brief von wegen, sie wurden ausgewählt, an irgendeinem so Wettbewerb, Leistungswettbewerb teilzunehmen. Und dann dachte ich schon so, oh nee, jetzt nicht schon wieder irgendwas Neues machen. Ich will doch bloß arbeiten. Ich will doch bloß arbeiten. So, und dann habe ich aber relativ schnell irgendwie mitgekriegt, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt machst du das hier im Dreischichtbetrieb, machst deine Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Und das war's jetzt so. So, das ist jetzt alles mit, keine Ahnung, wie alt war ich, na, Mitte 20? Und habe ich mir gedacht, okay, nee, eigentlich kann es irgendwie nicht sein. Und da muss ich schon so halb gezwungen werden, noch den Meister zu machen, weil ich eigentlich gesagt habe, lasst mich mit eurem Zeug in Ruhe. Ich habe eigentlich gar keine Lust auf Weiterentwicklung und auf Lernen, nicht schon wieder lernen. Lasst mich doch einfach arbeiten. Und ich sage, okay, jetzt, wenn du den Meister jetzt auch noch gestellt und bezahlt kriegst vom Land Berlin, dann musst du jetzt auch durchziehen. Ja. Und dann habe ich den, der lief schon ein Meisterlehrgang, den, da habe ich gesagt, okay, er muss jetzt ein Jahr aussetzen. Bis der nächste wieder anfängt. Und da meinte mein damaliger Meister, du pass auf, du kriegst das auch jetzt hin. Du steigst einfach ein. Die anderen sind dir zwar ein Jahr voraus, aber du kriegst es hin. So, und dann habe ich den Meister noch in 2 Jahren mit durchgezogen, berufsbegleitend. Und nebenbei habe ich dann praktisch immer noch Schicht gearbeitet und habe das Ganze dann berufsbegleitend den Meister auch nur fertig gemacht. Und dann muss ich sagen, ab der Stelle, glaube ich, habe ich ein bisschen Blut geleckt. Und habe mich tatsächlich einen Monat nach meinem Handwerksmeister dazu entschlossen, noch ein berufsbegleitendes Studium zu machen. Und habe dann nochmal praktisch das nachgeholt, wofür mein Abitur 2007 anscheinend zu schlecht gewesen ist. Habe mich dann aber von der ganzen Chemiegeschichte ein bisschen losgesagt und habe dann einen Wirtschaftsingenieur noch gemacht und habe dann berufsbegleitend studiert. Genau.
Wahnsinn. Also wirklich so von dem, ach ja, ich bin jetzt hier im Schichtbetrieb, alles ganz easy, das lasse ich einfach so nebenbei laufen, so, boah, da ist noch so viel mehr, was ich eigentlich tun kann, was ich erreichen kann. Und jetzt schaue ich mal, wie weit ich da überhaupt komme.
Ja.
Mit dem Wirtschaftsingenieur wird dann aber auch schnell klar gewesen sein, du bleibst da jetzt nicht irgendwie in dem Unternehmen weiter im Schichtbetrieb und wirst es wahrscheinlich anvisieren, zum Schichtleiter zu werden. Ich denke, da waren dann auch die Ambitionen einfach ein bisschen anders dann gelagert, ne?
Ja, definitiv. Es war ein ganz lustiger Zufall gewesen bei meinem damaligen Leiter vom Personalwesen. Da gab es halt so intern irgendwelche Reisen nach Jerusalem, jeder rutscht einen Stuhl weiter und irgendwie hat dann einer gefehlt auf irgendeinem Stuhl. Und dann kam er halt zu mir, meinte, du pass auf, Sven, wir müssen mal sprechen. Und dann dachte ich mir, okay, mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Und dann hat er mir tatsächlich eine Stelle angeboten, raus aus der Produktion, auch raus aus dem Supply Chain Management, wo ich zwischendurch mal irgendwie aufgetaucht bin, und sagte zu mir, naja, und da ist auch eine Person, die geht dann in 4, 5 Jahren in Rente. Und wenn du den dann beerben möchtest, dann brauchst du aber dann dafür auch noch ein Studium. Da müssen wir mal schauen. Wir würden dich auch unterstützen. Und dann habe ich halt ganz vorsichtig die Hand gehoben und meinte, du, ich bin schon im dritten Semester, ich studiere schon Wirtschaftsingenieurwesen, ich habe sie halt nur noch keinem gesagt. So, und dann hat er die Mappe zugeschlagen, meinte, ja, großartig, na dann, los geht's. So, und dann bin ich tatsächlich dann raus aus dieser ganzen Handwerksthematik und rein so ein bisschen mehr ins Projektmanagement und habe dann dem damaligen Leiter von der, ich weiß gar nicht mehr, wie die Abteilung hieß, ich glaube, das war nur so ein bisschen Haustechnik Richtung Facility, Betriebstechnik. Und da habe ich praktisch mit unterstützt und da praktisch als Projektassistenz so die ersten Projekte sozusagen ja mitgeholfen zu unterstützen und habe dann da mal so ein bisschen in diese Projektszene mal reingeschnuppert. Genau. Das war so der erste Ausbruch, so ein bisschen aus dem Handwerk.
Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, mit Mitte 20, wie du gesagt hast, wo das dann auch anfängt mit dem Meister und dann kam auch das Studium hinten dran. Das ist ja nun eine Zeit, wo man auch viele andere Interessen hat, wo es eigentlich heißt, ja gut, ich will, was weiß ich, Party machen, ich will in Urlaub fahren, ich will einfach meine Jugend auch nochmal so ein bisschen genießen. Und du hast dann aber eine Weiterbildung nach der anderen gemacht, die sicherlich viel, viel Zeit gekostet hat. Hattest du in der Zeit irgendwie so das Gefühl, bei euch verpasse was?
Ja, also maximales Gefühl, dass ich vielleicht die eine oder andere Weiterbildung verpassen könnte. Weil ich weiß es nicht, in der Produktion, in dem jetzigen Freundeskreis, also zu dem Freundeskreis, wo ich in der Zeit irgendwie, das war alles irgendwie ein Level gewesen. Wo ich mich halt irgendwie auch nicht wohlgefühlt habe. Es waren alles nibbelnette Leute, die sind alle angekommen, die gehen alle ihren Weg, die machen den Kram, auf den sie Bock haben, aber auf den Kram, wo die Bock drauf hatten, da habe ich mich halt überhaupt nicht drin gesehen. Und ich habe keinen Sinn da drin gesehen, nach der Arbeit mir dann irgendwie die Birne wegzuhauen oder am Wochenende groß, aber ich weiß nicht mal, was die Leute heutzutage feiern. Ich meine, es ist cool, man kann mal eine gute Zeit haben und wenn der Moment da ist, dann hat man eine gute Zeit, aber dann sich jedes Wochenende da irgendwie wegzuhauen. Und dafür großartig noch Geld auszugeben, der Tag danach ist sowieso gelaufen. Das habe ich damals schon nicht verstanden. Für mich war damals das Schlimmste, wenn ich nach so einem beschriebenen Abend 200 € weniger in der Tasche nach Hause komme und draußen wird's hell und die Vögel zwitschern und du versuchst zu schlafen. Und da habe ich immer schon gedacht, Mann, du hast jetzt gerade 8 Stunden verschenkt. Dafür, dass du eine Stunde auf den Nachtbus gewartet hast, dass du eine Dreiviertelstunde vom Späti gewartet hast, weil die sich nicht entscheiden, welches Bier sie haben wollen. Und das waren für mich alles so, wo ich mir dachte, ach oh Mann, nee, oh, das war so sinnlos. Also ich hab nichts gegen eine gute Zeit und ich habe nichts gegen nette Leute und ich habe nichts gegen coole Abende und doofe Entscheidungen. Aber das muss dann halt irgendwie auch alles irgendwo, das muss auch der richtige Moment und der richtige Rahmen für sowas sein. So, und da habe ich irgendwie Blut geleckt und dachte mir, nee, ich muss jetzt hier Vollgas geben, auch zu Lasten meines Freundeskreises. Also das ist vollkommen klar gewesen zu der Zeit, ja.
Ja, das ist es auch, wo ich so ein bisschen darauf hinaus möchte, denn da war es jetzt vielleicht im Ansatz so, dass du halt gesagt hast, okay, ich wachse jetzt ein bisschen aus meinem Freundeskreis raus und das ist ja auch die Zeit, wo man eigentlich noch so ein bisschen auch die Schulfreunde hat, was sich dann langsam auch auflöst, weil alle in verschiedene Richtungen gehen.
Ja.
Dann halt auf der Arbeit findet man den neuen Freundeskreis oder halt so drumherum. Aber wenn man dann so ambitioniert ist und sagt, hey, ich möchte da doch ein bisschen mehr, erstmal wird man dann manchmal schon so ein bisschen komisch angeguckt, so nach dem Motto, was will der denn jetzt?
Ja.
Und zum anderen, ich habe das auch festgestellt, man hat ja dann auf einmal auch ganz andere Gedanken. Und fühlt sich dann schnell so ein bisschen als Außenseiter und sagt, ich komme jetzt gar nicht mehr damit klar, was die jetzt hier gerade so als ihr Problem ansehen, weil ich denke in ganz andere Richtungen, ne?
Ja.
War das dann auch ein Problem, wo du in der Firma weiter aufgestiegen bist und auf einmal vielleicht ja doch dem einen oder anderen was zu sagen hattest, der vorher mit dir auf einer Ebene war?
In der Firma war es tatsächlich kein allzu großes Problem. Da war es eher sogar andersrum. Die Leute haben mich beglückwünscht und haben mir auf die Schulter geklopft. weil es einer von ihm geschafft hat.
Super.
So. Aus diesem, keine Ahnung, 160 Angestellte im Schichtbetrieb, da irgendwie da die Ausbildung gemacht, frisch gestartet und dann einer, der es geschafft hat. So, das war eher so
Super.
eine Art Wertschätzung und die Leute, kommt natürlich auch voll auf den Führungsstil an und wie man auch mit Mitarbeitern und wie man mit Kollegen umgeht. Ich führe nicht autoritär. Bei mir ist das immer alles auf Augenhöhe, auf Augenhöhe. Und wenn die Leute wussten halt auch, dass sie mir halt auch nichts erzählen können, weil ich habe da selber an den Anlagen gestanden. Und wenn die mir irgendwas erzählen, die Teile werden nicht fertig, weil XY, da habe ich dir angeguckt und meinte, du, das kannst du sonst wem erzählen, aber doch nicht mir. Das reißt dich zusammen und macht das fertig. So, habe ich auf die Schulter geklopft und da hat er gegrinst und hat's gemacht. Und das war dann halt eher, keine Ahnung, die fand's eher cool. Konnten sich natürlich auch bei mir so ein bisschen halt auch Luft machen, wenn mal irgendwie was war und die wussten, dass ich für die ein Ohr habe. Also rein betrieblich war das eigentlich total cool. Also die haben es auf jeden Fall gefeiert. Ich war tatsächlich vor kurzem jetzt mal wieder da nach 5, 6, 7 Jahren und teilweise die Leute kannten mich immer noch und sind auf dem Hof
Super.
stehen geblieben, habe ich angeguckt und meinte, ey Sven, was machst denn du hier? Also tatsächlich, da war die Resonanz sehr, sehr groß. Natürlich gab es auch die Leute, die gesagt haben, ich bin schon viel länger da, warum macht der das und nicht ich? Aber das hast du ja immer. Aber die Leute, die mir auf die Schulter geklopft haben und die gesagt haben, geil, einer hat es geschafft, die haben deutlich überwogen.
Das ist natürlich super, wobei es auch eher der seltene Fall ist, ne? Also zumindest was ich so aus Gesprächen mit anderen gehört habe. So, jetzt warst du bei einem Projekt. Management mit angekommen, aber auch das war ja nun noch nicht so der Bereich, wo du sagst, okay, da fühle ich mich jetzt wohl, das mache ich jetzt die nächsten 20 Jahre. Wie ging es für dich weiter?
Genau, und an der Position habe ich dann halt dem Chef sozusagen der Facility- und Haustechnik-Abteilung ja, unterstützt und supportet. Dann kam das ein oder andere etwas größere Projekt, wo er dann auch so ein bisschen an seine kapazitiven Grenzen gekommen ist. Ging dann tatsächlich so weit, dass er zu der Zeit einen Vorschlag bei der Geschäftsführung eingereicht hat, wie er ein bestimmtes Problem lösen, ein bestimmtes Projekt umsetzen wollen würde. Und da war ich halt gerade, keine Ahnung, 3, 4, 5 Monate da frisch mit bei und bin da halt mitgelaufen. Und der damalige Geschäftsführer, der hat wohl so ein bisschen die Skepsis in meinem Blick gesehen, als mein Chef, damaliger Chef, das Ganze vorgetragen hat und sagte dann halt zu mir, sag mal, Sven, was hältst du von der Idee? Und dann habe ich tatsächlich gesagt, dass ich von der Idee nicht allzu viel halte und dass ich es komplett anders machen würde. Und dann hieß es, okay, pass auf, du hast jetzt hier 3 Wochen, dein Konzept vorzubereiten und dann machen wir mal eine Nutzwertanalyse, legen beides nebeneinander und dann entscheiden wir mal. Da war mein direkter Chef natürlich nicht allzu glücklich drüber, weil er dachte, es wird irgendwie so ein Quick Win und er kriegt das Ding einfach abgehandelt und durchgewunken. Und dann habe ich so ein bisschen die Büchse der Pandora aufgemacht, habe mich zu dem Zeitpunkt auch mit dem Standortleiter ganz gut verstanden, der übrigens auch ein externer Berater, auch ein Consultant war. Der hat so ein bisschen so auch die Hand über mich gehabt und hat mich so ein bisschen supportet und unterstützt und habe dann tatsächlich 3 Wochen später meine Idee gepitcht und die Geschäftsführung sowie der Aufsichtsrat haben sich dann für meine Idee entschieden. Und dann hieß es, okay, Sven, jetzt kannst du umsetzen und herzlichen Glückwunsch, du bist auch der Typ, der Projektleiter ist. So, und dann dachte ich mir, verdammte Axt, was hast du eigentlich gemacht? Warum hast du nicht einfach dein blödes Maul gehalten? Jetzt hast du das Ding auch noch an der Backe. So, dann war auch klar, dass ich dieses Projekt, knapp 2 Millionen Euro, dass ich dieses Projekt nicht alleine umsetzen kann. So, und habe dann praktisch so die ersten Leute um mich geschart, die ersten Werkstudenten, die ersten Azubis, die irgendwie von links nach rechts irgendwie rumvagabundiert sind von Abteilung zu Abteilung. Und dann hieß es halt, naja, okay. Scheinbar wird das doch ein größeres Ding. Ihr beschäftigt euch nur mit solchen Themen. Dann wurde halt meine eigene Abteilung gegründet. Und ich war dann praktisch der Abteilungsleiter von der eigenen Abteilung und hatte halt wirklich nur Rookies um mich rum. Das waren alles Jungs und Mädels, die waren alle mein Alter. Viel höheren akademischen Grad. Ich war ja noch in meinem Studium und war dann halt schon von Leuten umgeben, denen ich irgendwie die Meisterarbeit, die Masterarbeit mitbetreut habe und so ein Spielchen. Und habe dann tatsächlich mit der Truppe dieses Ding umgesetzt. Genau.
Wahnsinn.
Und bin dann direkt von der Unterstützung zum Abteilungsleiter geworden und hatte dann da relativ schnell so 4, 5, 6 Leute um mich rum und die ich dann praktisch auch geführt habe. Und dann halt disziplinär auch für das Projekt. Genau.
Wahnsinn. Hat das irgendwie, was mit dir gemacht, in dem Moment zu sehen, hey, eigentlich war ich ja noch gar nicht vielleicht wirklich so bereit für dieses Projekt und eigentlich bin ich da vielleicht auch ein bisschen blauäugig drangegangen und dann auf einmal bin ich da als Führungsperson, baue mir ein Team auf, bin da aber eigentlich in der Position, wo ich sage, ich könnte ja noch von den anderen lernen. Was hat das mit dir gemacht? Ist da wirklich noch dieser Ehrgeiz, der ja eh schon da war, noch mehr angestachelt worden? Oder war das einfach mehr so Abenteuerlust, so, ach, ich lasse mal auf mich zukommen, wird schon schief gehen?
Ja, ich glaube irgendwie so eine Mischung aus beiden. Also gelernt habe ich unfassbar viel in dieser Zeit, über mich, aber auch über andere. Heute lerne ich auch noch. Niemand ist wirklich irgendwie fertig und keiner ist auch tatsächlich bereit, bin ich jetzt bereit für diesen Schritt. Das wirst du erst rausfinden, wenn du es machst. So, und ich habe in meiner Familie, mein Onkel zum Beispiel, der da, wenn ich mich halt manchmal an ihn, um halt irgendwie einen Rat zu erfragen. Und ich weiß, ich stand einmal auch vor einem relativ großen Schritt und dann habe ich ihm halt aufgezählt, warum es cool wäre. Und jetzt habe ich ihm aufgezählt, warum es eigentlich eine ganz doofe Idee ist. So, und dann hat er halt zu mir gesagt, du Sven, sag mal, jetzt mal, nimm mal kurz die Luft raus. Hast du Angst vor diesem Schritt? Hey, ich sage, Gott im Himmel, ich habe unfassbar Angst vor diesem Schritt. Und dann sagt er, dann ist der Schritt groß genug. Weil wenn du keine Angst hast, dann bringt es dir nichts. So, es muss ja irgendwas mit dir machen. So, und genauso war das in diesem Moment auch gewesen. Ich hatte eine Heidenangst. Ich hatte auf einmal Budgetverantwortung. Ich hatte auf einmal Leute. Ich hatte auf einmal Leute, die steuern musste. Ich musste dann direkt zur Geschäftsführung reporten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Praktikumsberichte und irgendwelche Arbeiten unterschrieben und Mitarbeitergespräche geführt. Und 2,5, 3 Jahre vorher stand ich noch mit der Latzhose in der Produktion rum. Und dachte mir, okay, jetzt Uhr noch 4 Minuten und dann ist endlich Feierabend, macht doch, was ihr wollt. Und auf einmal warst du halt der Typ, wo die Leute zu dir gekommen sind und dich nach einer Meinung gefragt haben. So, und es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht, aber ich habe es irgendwie auch gefeiert, definitiv. Ich fand es auch me mega cool zu führen. Und da mit den ganzen Rookies, mit den ganzen jungen Wilden, wie sie es damals genannt haben, Sven und die jungen Wilden, das tatsächlich da auch umsetzen zu dürfen. Und das Vertrauen, das ich halt auch hatte, dass das alles auch passt.
Jetzt kann ich mir vorstellen, du müsstest ja dann so in dem Bereich Ende 20 gewesen sein, wenn ich so mitrechne. Und bist dann ja wirklich ziemlich weit schon gekommen. Auch da könnte man jetzt wieder sagen, also nachdem man ja schon nach dem Meister hätte man schon sagen können, okay, gut, viel mehr muss jetzt nicht mehr sein. Jetzt diese Position, auch da könnte man sagen, bist angekommen, wunderbar. War da auch irgendwann mal so dieses Abgehobensein dabei? So nach dem Motto, ach, pff, ich habe das jetzt alles so geschafft und ich trage mal die Nase so ein bisschen höher. Ich meine, du machst mir gar nicht den Anschein dazu, aber ich kann mir vorstellen, wenn das in so einer Geschwindigkeit geht, vor allen Dingen dann auch in so einem Alter, wo man ja doch noch ein bisschen ja, anders unterwegs ist und nicht so viel reflektiert oder vielleicht nicht ganz so viel über den Tellerrand hinausschaut, dass es da doch ziemlich leicht ist, ein bisschen abzuheben. Warst du da mal an so einem Punkt?
Kommt drauf an, wen du fragst. Wenn du meinen damaligen Freundeskreis fragst, die sich halt nur um irgendwelche 0815-Belange gekümmert haben und die Tage im Kalender gezählt haben, wenn endlich wieder Freitagabend und Wochenende ist, damit sie sich da weglasern können. Die hätten auf jeden Fall gesagt, ja, der ist ja vollkommen verrückt, was macht denn der noch alles? Denkst du wohl, du bist da irgendwie was Besseres? Aber ich hab das komplett ausgeblendet. Also für mich hat das überhaupt gar keine Relevanz gehabt. Ich habe mich halt eher dann relativ schnell von diesem Freundeskreis auch einfach entfernt. Und halt auch komplett ohne Wehmut entfernt. Sondern habe einfach festgestellt, okay, das passt nicht. Das haut nicht hin zu dem, was ich gerne machen möchte. Und dann habe ich die halt auch relativ schnell abgelegt. So, und hatte da eigentlich auch, weiß nicht, keine allzu große Scham, sage ich jetzt mal, weil alles, was mir da irgendwo im Weg gelegen hat, das habe ich irgendwo dann halt auch beiseite gepackt. Vielleicht gar nicht so bewusst, wenn man es jetzt rückwirkend mal so aufbröselt, dann ja, klingt das alles schon relativ hart, aber in dem Moment war es für mich einfach die logische Konsequenz einfach davon, dass man, was das halt irgendwie nicht passt. Ich meine, ich hatte ja auch unfassbar viel Verantwortung gehabt. So, und wenn du dann halt mit den Leuten, wo du halt morgens aus dem Haus gehst und die stehen immer noch auf dem Balkon, da, ne, mit denen kannst du, ne, hat halt, passt halt einfach nicht. So, und deswegen, ja, relativ schnell abgewandt, ja. Also wenn du die fragst, die würden dir das auf jeden Fall bestätigen. Ich selber denke ich aber nicht. Also.
So, dann sind wir jetzt angekommen beim Abteilungsleiter, aber noch
Ja.
nicht beim Consultant, der du heute bist. Was ist dann noch passiert?
Dann habe ich tatsächlich den Arbeitgeber gewechselt. So ein bisschen wahrscheinlich, na nicht wahrscheinlich, sondern relativ, ja doch relativ wahrscheinlich aus privaten Gründen. Zu dem Zeitpunkt war ich nämlich verheiratet und da war so ein bisschen, boah, du arbeitest so viel und du machst nebenbei so viel und ich habe nur eine Ausbildung gemacht und du machst jetzt dies und das und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt hier mit der ganzen Abteilungsleitergeschichte mal einen Cut. Bin sowieso oft viel zu lange und zu oft hier und bin dann tatsächlich in den gleichen Betrieb gewechselt wie meine Frau. Und habe mich da dann halt, war dann halt ja auch eher so ein Projektmanagement-mäßig unterwegs und hatte da halt auch Budgetverantwortung, habe aber so ein bisschen so eine Stabsstelle gehabt. Das heißt, ich hing nicht in irgendwelchen Abteilungen drin, sondern ich war der Typ, der Projektmanagement macht. Und genau. Und dann kam irgendwie eins zum anderen und dann ja die erste Scheidung und auch die letzte. Und genau, und deswegen war ich wahrscheinlich, ich glaube, ich war nur 1,5 Jahre in dem Betrieb. Und weil meine damalige Frau hat im gleichen gearbeitet und dann dachte ich mir, okay, wenn das jetzt hier alles Kraut und Rüben und alles drüber und drunter, sowieso schon genug Stress. Und jobmäßig weiß ich auch nicht, ob es tatsächlich das ist. Und dann dachte ich mir, okay, dann ziehst du weiter. Und ein prägender Moment war zum dem Zeitpunkt tatsächlich ein Feedbackgespräch mit meinem damaligen Chef. Und da habe ich ihm eine Frage gestellt. Und zwar habe ich ihn gefragt, wo siehst denn du mich eigentlich in 5 Jahren? Und da hat er mir die Frage wie folgt beantwortet: Sven, ich verstehe die Frage nicht. Du bist doch schon da, wo du hingehörst. Und dann dachte ich mir, okay, ah, bin ich nicht, noch lange nicht. So, und dann habe ich tatsächlich auch dort gekündigt und bin dann in die Beratung eingestiegen. Genau.
Schon gleich selbstständig oder?
Nee, selbstständig nicht. Angestellt in einer relativ kleinen Beratung, aber in Kooperation mit dem relativ großen Beratungshaus, dann auch die allerersten relativ großen Mandate und ging dann halt auch so weit, dass ich einen Zulieferer für einen deutschen Automobilhersteller als Produktionsleiter führen durfte. Das heißt, ich habe dann da tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das waren, über 300 tatsächlich dann als Produktionsleiter geführt und ja, stand dann halt auch gerade, wenn ja, Produkte verspätet ausgeliefert wurden, es zu Reklamationen kam. Genau, das war dann praktisch die nächste große Herausforderung, genau. Als
Wahnsinn.
Berater, genau. Also
Wahnsinn.
wir haben ein Projekt umgesetzt und dann hieß es, die Stelle des Produktionsleiters wird frei, Sven, würdest du das übernehmen? Und dann dachte ich mir, okay, ja, man kriegst schon mal so eine Chance. Und genauso wie damals mit dem ersten großen Projekt bin ich natürlich auch ganz schnell auf den Zahnfleisch gegangen, um diesen Erwartungen dort irgendwo gerecht zu werden. Aber im Endeffekt, glaube ich, war es auch die richtige Entscheidung. Ich hätte natürlich in meinem warmen Wasser bleiben können und sagen müssen, nee, du weißt ja eigentlich, ich mache da so ein bisschen Assistenz der Projektleitung und mache da so ein bisschen meinen Beratungskram und mache ein bisschen Protokolle und wäre bestimmt auch alles cool gewesen. Ich glaube, ich hätte daran noch Spaß gehabt und hätte auch wahrscheinlich auch geregeltere Arbeitszeiten gehabt. Aber irgendwie hatte ich dann doch Bock, nochmal was komplett anderes zu machen und wieder zurück in die Produktion zu gehen.
Ja, im Endeffekt sind da ja dann deine Stärken alle zusammengekommen, ne? Wobei der große Unterschied war dann wahrscheinlich die Personalverantwortung in so einem Ausmaß, ne? Von 6, 7, 8 Leuten auf 300 Leute, das ist ja nun nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch wieder so ein Punkt, wo man sich selbst nochmal ganz, ganz anders kennenlernt, wenn man auf einmal mit so vielen verschiedenen Menschen klarkommen muss und seine Linie auch finden muss, wie man die Menschen auch dementsprechend führen kann. Und du bist ja nicht der Hau-drauf-Typ, der sagt so, ich stehe jetzt oben, ich sage euch, wie es funktioniert und wer nicht mitläuft, Das war es dann halt, so schätze ich dich absolut nicht ein, sondern du wirst da ja auch mit sehr viel Überlegung drangegangen sein und auch mit sehr viel Empathie.
Ja, aber ich glaube, anders kriegst du es halt auch nicht hin. Also, wenn du mit Leuten redest, die seit 20 Jahren in der Produktion irgendwelche Sachen machen, da brauchst du nicht mit dem Klemmbrett durch die Gegend rennen und sagen, jetzt mache ich alles besser. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, du machst das falsch. Du musst mit den Leuten reden. Du musst denen zu verstehen geben, dass du der Typ bist, der deren Probleme lösen kann. Aber sie müssen ja bloß einfach offen über ihre Probleme sprechen. Und um diese Schale musst du erstmal einreißen, dass die Leute, die halt 20 Jahre so ihre Sachen so für sich behalten haben, dass du halt der Typ bist, der halt sagt, du pass auf, machst einen geilen Job hier. Ich höre, dass du das 20 Jahre hier machst. Was kann ich dir Gutes tun? Was brauchst du, um noch besser zu werden? Und das ist, glaube ich, ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Schlüssel. Also du musst die Menschen auch wahrnehmen, als das, was sie tatsächlich sind. Das sind alles Individuen, die haben alle Frau, Familie, die haben alle Kinder zu Hause, die ackern da im Dreischichtsystem, wo ich 8 Jahre vorher da genauso gestanden habe und mir gedacht habe, boah, ey, hoffentlich kommen die Geschäftsführung hier nicht gleich zu mir. Wenn hier drei Leute im Anzug durch die Gegend laufen, verstecke ich mich hinter meiner Maschine, bevor ich noch welche Fragen beantworten muss. Und auf einmal war ich der Typ gewesen, der mit den Leuten halt gequatscht hat. Und an meinem zweiten Tag habe ich den Anzug zu Hause gelassen, habe die gegen Engelbert und Strauß Arbeitshose eingetauscht und stand mit den Leuten unten in der Produktion. Einfach auch, um diese Distanz da irgendwie gar nicht entstehen zu lassen, sondern dann war ich Produktionsleiter, ich war dafür verantwortlich und ich war einer von denen. So. Und das habe ich denen auch zu verstehen und zu fühlen gegeben.
Ja, und das ist aber auch das, was sehr, sehr selten ist. Ich meine, ich kenne es nicht aus der Produktion, aber jetzt auch aus dem Unternehmen, wo ich war. Wenn dann da wirklich von außen diese Berater mit reinkommen und was verändern sollen, dann stoßen die erstmal auf Widerstand. Und wenn sie dann nicht halt dieses Händchen dafür haben, zu zeigen, hey, ich bin jetzt wirklich hier, um was Gutes zu tun und um für dich, für euch bessere Bedingungen auch zu schaffen, dann geht das ganz schnell nach hinten los. Und ich war in einem Unternehmen, wo so einige Berater durchgelaufen sind und das war einfach schrecklich, was man da erlebt hat. Weil das war, wie du gesagt hast, ich habe da mal was drüber gelesen oder ich habe das mal gegoogelt oder mir hat mal jemand erzählt in meiner Ausbildung. Und dann sitzt du da und denkst, ja schön, dann setze ich doch mal bitte 2 Wochen hier hin und mach den Job. Und dann können wir weiterreden, ne?
Ja, genau so ist es. Ja, also bei mir ging es tatsächlich dann so weit, das war auch so ein Schlüsselmoment gewesen. Da hatten wir hatten noch zu produzieren, wir waren noch nicht fertig. Montag mussten Teile raus, die Woche war aber schon vorbei. Verdammte Axt, Samstag, Sonderschicht. Fuck. So, und ich habe selber gehasst früher, wenn es dann auf einmal der Produktionsleiter rumgelaufen ist am Freitag in der Frühschicht und dich die Leute anguckt hat, von wegen, wer war noch nicht, wer will noch mal, um die Leute anzusprechen, ey, komm doch gerne mal morgen. Und so war ich dann tatsächlich in der Lage, rumzugehen und mit den Leuten zu sprechen und zu fragen, ey, wie sieht's denn aus? Wir müssen morgen noch ein bisschen produzieren. Was machst du eigentlich am Samstag? So, und habe mir dann tatsächlich eine Gruppe da zusammengestellt, wo ich dachte, okay, mit denen kannst du den Krieg gewinnen, morgen produzieren wir. Und habe dann auch, wir hatten auch externe Personaldienstleister, die haben mich auch gequatscht, ich so, wie sieht's aus? Wir brauchen noch morgen hin und her. Hat alles geklappt. Die Leute waren da. Ich bin Samstag auch hingefahren, weil ich es immer gehasst habe früher, wenn ich da am Samstag alleine rumgetont bin und es irgendwie die Leute, die es irgendwie verbockt haben, weil sie verantwortlich sind, die sind zu Hause bei ihrer Familie und die anderen sind so und ich muss heute arbeiten gehen. Deswegen dachte ich mir, okay, ist egal, ich gehöre dazu, Teil der Produktion, ich fahre auch am Samstag hin. So und bin natürlich dann Samstag damit aufgeschlagen, konnte zwar nicht allzu viel machen, außer so ein bisschen Support-Kram, mit der Ameise durch die Gegend fahren, Teile holen, für gute Stimmung sorgen, das Radio mal laut drehen, war halt Wochenende, alles, was sowieso jeder am Samstag in so einer Produktion macht. Und habe dann auch tatsächlich für alle, die da waren, keine Ahnung, 10, 12 Leute, Pizza bestellt, mittags. Und weiß noch wie heute, als der eine von einer Personalfirma, weil man das Handy rausholt, als dieses Call-a-Pizza-Auto da angehalten hat, das Ganze gefilmt hat, und das Video seinem Chef geschickt hat. Und kurze Zeit später ruft mich der Chef an, das ist nämlich einer von der Personalfirma gewesen, meinte, sag mal, Sven, was ist bei euch los? Ich sag, naja, ist Samstag, deine Leute stehen hier schon wieder auf dem Samstag, auf Freiwilligenbasis, ja, und da bestelle ich doch Pizza. So, und er meinte, du, ich habe schon eine Menge erlebt. Aber dass der Produktionsleiter am Samstag hingeht und für meine Leute Pizza bestellt und sich nicht mal eine Rechnung geben lässt, das habe ich noch nie erlebt. So, und da kann ich heute durchlaufen und die Leute klopfen mir auf die Schulter und sagen, Mensch, Sven, geil, dass du hier bist, wann fängst du hier wieder an? So, und das war, wir haben es irgendwie alle verbeutelt, wir haben es nicht geschafft zu produzieren die Woche. Wir mussten Samstag nochmal eine Sonderschicht machen und da war es für mich eigentlich normal, dass ich dann da auch mit aufschlage und halt einfach auch sichtbar bin.
Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass dich das ja auch in dem Unternehmen, in dem du damals warst, garantiert nochmal weit nach vorne katapultiert hat. Denn du wirst da ja einfach auch dementsprechend deine Bewertung bekommen haben, wie auch immer. Und du wirst da sehr viel erreicht haben, ganz einfach durch deine Art, wie du da rangegangen bist. Denn wenn du die Leute motivieren kannst, wenn du sie auf deine Seite ziehen kannst, dann ist ja auf einmal viel, viel mehr möglich. War es für dich dann klar, okay, ich gehe jetzt diesen Weg weiter und ich versuche vielleicht in dem Unternehmen noch weiter höher zu kommen? Oder wo war dieser Punkt, wo du gesagt hast, so und jetzt gehe ich alleine los?
Ich denke mal an dem Punkt, als Berater war ich halt irgendwie so in einem Geflecht drin. Ich hatte damals halt meinen direkten Chef, hatte hier und da nochmal ja, einen Consultant, einen Junior, eine Unterstützung, aber so wirklich war ich da kein Berater mehr, sondern ich war schon wieder Produktionsleiter. So, und dachte mir so, ja, das sind jetzt die gleichen Themen, die ich jetzt hier vor ein paar Jahren schon mal hatte. Und jetzt bin ich schon wieder in der Produktion gelandet. Ich wollte, verdammte Axt, ich wollte auch eigentlich Berater werden. Und hab dann zu dem Zeitpunkt lief dann auch tatsächlich mein Wirtschaftsingenieurstudium aus. Also ich war dann zu dem Zeitpunkt Produktionsleiter, gleichzeitig habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben. Da kam irgendwie auch irgendwie einiges zusammen. Und genau, die letzten Nachwehen von dem ganzen Scheidungsspaß, die liefen dann irgendwie auch noch so im Hintergrund. Und durch einen lustigen Zufall habe ich habe, das sieht man vielleicht heute nicht, aber ich habe ein kleines Faible für Klamotten und für Maßhemden und für tolle Anzüge und so ein Quatsch. Und zu dem Zeitpunkt habe ich einen sehr, sehr guten Kumpel gehabt, der hat Maßhemden verkauft. Der hat sich dann halt praktisch vermessen und dann kannst du halt, hast halt ein maßgeschneidertes Hemd. So, und dann habe ich halt mit dem gequatscht und der sagt zu mir, so mal, du bist doch Berater, du machst doch hier irgendwie sowas, wa? Hier, Beratung und Consulting und so. Ich sag, ja, sagte der, du wirst lachen, aber ich hab einen anderen guten Kunden, dem verkaufe ich auch ständig Hemden. Der ist Unternehmensberater hier aus Berlin. Kleine dynamische Bude, sind nicht viele Leute, aber die suchen händeringend Leute. Boah, dachte ich mir, ja, okay, krass, okay. Ja, dann wollt ihr mal Nummern tauschen? Ich sag, ja, cool, ja klar, lass mal Nummern tauschen. Und dann bin ich tatsächlich mit dem Herrn Torun Meyer, der derzeitige Mitpartner und der Geschäftsführer von der Metocon, ins Gespräch gekommen. Wir saßen dann in so einem kleinen Coworking Space, noch alles total klein und überschaubar. Und saßen dann zusammen und dann hat sich meine Sachen angeguckt und meinte, du Sven, mega sympathischer Typ, ich glaube, dass du da was kannst, aber du musst dein Studium fertig kriegen, weil ansonsten ne, bringt's halt nichts. So, und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann schickt meinen Arbeitsvertrag rüber und habe ich den Arbeitsvertrag fertig gemacht und habe nur mit Unterschrift drauf gewartet, bis mein Ergebnis von meinem Wirtschaftsingenieur kam. Und dann war das Ding fertig. Ich habe am gleichen Tag gekündigt. In der ja, Produktionsleiter-Beratungsposition, sage ich jetzt mal, und dachte mir, okay, jetzt wechselst du in ein junges, dynamisches Beraterhaus hier in Berlin direkt. Und genau, und bin da jetzt tatsächlich seit anderthalb Jahren und habe dann dort jetzt auch die Möglichkeit, praktisch meinen eigenen Sektor aufzubauen, meinen eigenen Sektor aufzustellen, selber Beratungsmandate darüber auch abzufahren, selber zu akquirieren und da halt deutlich mehr, sage ich jetzt mal, Handlungsspielraum definitiv und auch mehr Leinwand und mehr Fläche, sich auch so ein bisschen mehr frei zu entfalten. Genau.
Ja, hast du jetzt das Gefühl, du bist angekommen?
Das ist eine verdammt gute Frage. Das ist eine verdammt gute Frage. Die stelle ich mir tatsächlich auch relativ oft und relativ häufig. Ich glaube, so wirklich ankommen tut man tatsächlich nie. Wo ich aber angekommen bin, ich bin immer ein Teamplayer. Ich kann, so dieses alleine ist für mich unfassbar schwierig. Und in dem Team bin ich auf jeden Fall angekommen. Weil da habe ich jetzt halt auch Leute um mich rumgeschart. unabhängig vom Grade und der Einstufung, bist du Junior, bist du dies, bist du Associate, was auch immer, das spielt da tatsächlich alles keine Rolle, sondern das ist ein Team, mehrere Projekte, aber immer ein Ziel. Und dein Problem ist dann gleichzeitig auch das Problem von allen. So. Und das ist, finde ich, ist eine sehr, sehr starke Kombo. Und da gibt es halt nicht die Situation, dass man halt irgendwie aufstempelt und sagt, so, euch noch einen schönen Feierabend. Und du selber sitzt noch da, bist tief in der Ring, so, ich kriege das alles nicht hin. Die Leute bleiben da. Die Leute fragen, kann ich dir irgendwas helfen? Was gibt es noch zu tun? So, die Leute stellen ihren Rucksack wieder hin, klappen den Laptop wieder auf und helfen dir. So, und das ist, ich glaube, da in der Hinsicht, glaube ich, bin ich da angekommen, ja.
Ja.
Das kann man schon so sagen,
Und vor allem, wie du es ja vorher
ja.
schon erwähnt hast, mit der Möglichkeit, da wirklich eigenverantwortlich auch zu agieren und sich dann noch was aufzubauen. Ne? Also das
Ja.
lässt ja verdammt viel Spielraum auch.
Ja. Ja, ich sag mal so, es gibt halt andere Beratungshäuser, wenn du da mit irgendeinem Beratungsmandat um die Ecke kommst oder irgendwie sagst, du, pass auf, ich habe hier vielleicht eventuell was, was eventuell passen könnte, dann musst du damit zu deinem Vorgesetzten, dein Vorgesetzter spricht es mit dem ab und dann geht es zum Board
Ja.
und hin und her und tralala und dann weißt du nicht, ne, machst du es an, dann musst du es wahrscheinlich alleine machen, weil du bist ja der Typ, der es angeschleppt hat. Und da, das ist halt nicht so. So, da habe ich
Ja.
sehr kurze Wege, sehr kurze Entscheidungswege, sage ich jetzt mal. Da kriegt man sofort ein direktes Feedback oder ein, keine Ahnung, klingt cool, lass mal quatschen, kriegen wir schon irgendwie hin. Und da ist da auch eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Dynamik drin als in so einem riesengroßen, aufgeblähten Konstrukt. Trotz alledem ist es ganz lustig, dass wir in vielen Projekten genau diesen riesengroßen Beratungshäusern Auge in Auge gegenüberstehen, sage ich jetzt mal, und auch Teil von deren Projekten mittlerweile sind.
Ja.
Aber halt mit einer komplett anderen Philosophie.
Ja.
Meiner Meinung nach, ja.
Also da vielleicht auch so wieder so ein bisschen in die Richtung die jungen Wilden, ne? Die dann halt durch die flachen Hierarchien doch um einiges vielleicht auch flexibler sind und dadurch schneller Ergebnisse auch erreichen können, ne? Oder Vorgaben umsetzen können.
Würde ich schon sagen. Also gerade auch bei meinem vorherigen Arbeitgeber, da gab es ja halt immer so Situationen, wo du gesagt hast, okay, die Lösung für einen Kunden wäre jetzt eigentlich das und das. So, aber oh, das können wir, das hat er gar nicht beauftragt und das können wir eigentlich gar nicht stemmen und dann müssen wir mal gucken und dann machen wir nochmal ein Nachtragsangebot und dann müssen wir mal gucken, wie wir auf einen Nenner kommen. So, und wenn ich jetzt im Projekt über sowas stolper, und dann halt sage, okay, also eigentlich wäre das noch ganz cool und wenn wir das noch mitliefern könnten, und dann haben wir halt intern halt auch Data Analysts, Leute, die programmieren können, wo ich dann mit denen halt spreche und sage, pass auf, ich bin gerade an dem und dem Punkt hier im Projekt und es wäre mega cool, wenn wir da irgendwas aufstellen können, kannst du da hier mal VBA, Makro, mach mal, tu mal. Und dann setzt diese Person sich einfach die Kopfhörer auf, guckt sich irgendwelche VBA-Tutorials an und knallt einfach in 3, 4 Tagen da was hin, wo ich sage, boah, wie geil ist das denn? Spiel das beim Kunden und der Kunde ist natürlich mega happy. Und sagt halt, boah, cool, damit haben wir jetzt eigentlich nicht gerechnet. Das ist ja wirklich mal eine coole Lösung. Bis hin so weit, dass dann das Feedback halt auch bei meinem Geschäftsführer ankommt und der zu mir sagt, du Sven, ich habe keine Ahnung, was du da machst. Ich verstehe es nicht, ich will es auch gar nicht wissen. Er
Mach
kommt es
weiter.
nämlich, mach einfach damit weiter. So. Und das will natürlich auch mit relativ viel Vertrauen halt auch von meinem derzeitigen Chef natürlich auch irgendwo anerkannt. Das heißt, wenn ich ihm sage, du, pass auf, XYZ, ich brauche morgen Tag Homeoffice, weil sonst, dann sagt er, okay, cool, mach. Und gleichzeitig, wenn er mit Themen kommt und sagt, das muss ja aber heute fertig werden, da weiß er ganz genau, dass die Leute, die er anspricht, den Kram fertig machen, bis fertig ist. So,
Ja.
und das ist, glaube ich, nicht für jedermann gemacht. So, und auch nicht für jede Frau gemacht. Aber du bist halt, wenn du halt Teil von der Gang bist, bist du halt Teil von der Gang. Und da musst du halt deinen Kram halt auch liefern. Und
Ja.
gleichzeitig, wenn jemand anders ein Problem hat, dann hilft dir die Gang. Und wenn du ein Problem hast, dann ist die Gang auch da. So, und das ist schon mal, das ist halt für mich als Teamplayer natürlich, sind natürlich ganz, ganz coole Zustände. Sag ich jetzt mal, wenn du dich dann auch zu 100% auch einfach auf alle verlassen kannst.
Gab es bei dieser Reise, die du gemacht hast, die ja wirklich im Schnelldurchlauf war, wenn
Ja.
man sich das so anhört, gab es da Momente, wo du gesagt hast, okay, ich plane jetzt wirklich meine nächsten Schritte und das könnte so und so und so aussehen, bis ich oben ankomme? Oder war es wirklich, es hat sich ergeben?
Ja, das ist immer so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen, ja, ich meine, Literatur, was man so liest, habe mich derzeit auch mit Selbstmanagement und dem ganzen Kram beschäftigt, weil ich dann gemerkt habe, das holt mich irgendwie alles ein. Ich habe dann angefangen, John Turecki zu lesen, Kaffee am Rande der Welt und einfach diese Klassiker, die es irgendwie so gibt.
Ja.
Und klar, du hast dein Ziel, du unterteilst dein Ziel in kleine Ziele und dann erreichst du deine Ziele. Das wäre natürlich der ultimative Optimalzustand. So, bei mir war es eher so ein bisschen, ich habe ja relativ schnell gemerkt und gelernt, was ich nicht möchte. Und habe halt eher so aus der anderen Perspektive, wenn ich das nicht möchte, muss ich was anderes machen. Was andere gemacht habe, dann und das auch nicht gepasst hat, dann hast du halt was anderes gemacht. So, und so hat sich's bei mir irgendwie ein Stück weit aufgeschaukelt. Und ich habe letztens mit einer Person gesprochen, die zu mir gesagt hat, Mann, Sven, du hast jetzt hier dreimal, viermal den Job gewechselt, hast viel studiert, dann hast du auch nur einen Bachelor gemacht, du hast nicht mal einen Master gemacht, deine erste Ehe ist in die Brüche gegangen. Alter, du bist ja vollkommen durch. Also, was stimmt denn mit dir eigentlich nicht? Und dann habe ich gesagt, du, pass auf. Und er sagt ja, was bräuchst denn du eigentlich, wenn du jetzt so mal auf deine gescheiterte Vergangenheit zurückguckst? Dann habe ich gesagt, du, eigentlich bräuchte ich eigentlich überhaupt nichts. Weil alles, wie es auch gekommen ist, ob das nun positiv war, ob das abgrundtief negativ war, Sachen, mit denen ich mich beschäftigen musste, wo ich heute noch Gänsehaut kriege, die hatten alle ihre Daseinsberechtigung. Und ich glaube, ich wäre halt auch nicht der Typ, der ich heute bin und würde heute nicht so entscheiden, wie ich heute in manchen Situationen entscheide, wenn ich diesen Zirkus nicht erleben durfte. So. Und deswegen finde ich es rückwirkend tatsächlich gut, was mir alles so passiert ist, sage ich jetzt mal, weil nur so bin ich heute drauf, wie ich drauf bin.
Ja, das kann ich völlig unterschreiben. Also ich habe auf meinem Weg auch so einiges durch und habe ein paar Mal böse auf der Nase gelegen und kann jetzt aber im Nachhinein sagen, es war alles völlig in Ordnung so, weil ansonsten hätte ich nicht die Fähigkeiten, die ich heute habe, ansonsten hätte ich die Entwicklung nicht durchgemacht und vor allen Dingen hätte ich heute nicht das Vertrauen, dass egal was passiert, ich wieder aufstehe und weitermache. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Wir müssen uns alle mit verdammt vielen Unwägbarkeiten herumschlagen, mit verdammt viel, was von außen kommt, wo wir überhaupt gar keinen Einfluss drauf haben. Und wenn da nicht diese Resilienz auch da ist und dieses Vertrauen zu wissen, okay, irgendwie geht es für mich weiter, weil ich habe einfach viel durch und ich weiß, es findet sich immer ein Weg,
Ja.
dann wird es echt schwer, ne?
Ja, vor allem für mich war immer das Lustige gewesen, war es an so manchen Punkten gewesen, wo du gedacht hast, boah, was ist denn jetzt passiert? Wie soll ich denn das hinkriegen? So, und dann ist so die Welt zusammengebrochen und du weißt gar nicht wie und was und überhaupt und oh mein Gott und wie soll das alles bloß weitergehen? Und wenn du jetzt mal so, keine Ahnung, nach solchen riesen Breakdowns so irgendwie so ein halbes, dreiviertel Jahr nach hinten schaust und dann denkst du dir so, okay. Und das finde ich halt immer sehr lustig,
Ja.
dass das dann halt, ja, keine Ahnung, bei weitem nicht so dramatisch war, wie du dir immer gedacht hast und das Ende der Welt da irgendwie programmiert hast. Und ich glaube, das braucht man halt einfach. Man muss halt auch mal auf die Fresse fallen, um danach halt auch zu erfahren, wie schön es ist, einfach laufen zu können. So,
Ja.
und gehört halt mit dazu.
Ja. Was war und was ist dein Antreiber?
Mein Antreiber. Also, warum ich den ganzen Spaß mache. Mein
Genau,
Antreiber.
weil das ist ja nun kein 9-to-5-Job. Und
Ja.
ich glaube, da gibt man ja auch sehr, sehr viel für auf. Würden andere so sagen, wahrscheinlich.
Ja. Ja.
Ich denke nicht, dass du das Gefühl hast, aber meine Erfahrung ist, dass es da einen starken Antreiber braucht.
Ja, was könnte mein Antreiber sein? Ich habe das ständige Verlangen und Bedürfnis, einfach besser zu werden. Ich möchte besser werden heute, als ich gestern war. Ich möchte heute Probleme besser, effizienter, sauberer lösen, als die Sachen, die ich vor ein, zwei, drei, keine Ahnung, Wochen, Monaten, Jahren gelöst habe. Ich möchte Souveränität ausstrahlen. Ich möchte im Team als Person angesehen und gewertschätzt werden, der Verantwortung trägt, der auf die Belange der einzelnen Teammember eingeht und halt auch einfach führt und nicht führt durch, durch Autorität oder durch schlechtes Gefühl oder durch eine laute Stimme, sondern irgendwie, keine Ahnung, leading by example. Für damit ein gutes Vorbild zu sein. So,
Show don't tell.
das treibt mich irgendwie an. So, ich habe da keine Ahnung. Und beim Kunden ja auch genauso, wenn der sagt, boah, wir müssen gar nicht, wie würdest denn du da rangehen? Dann habe ich dieses Helfersyndrom und sagen, okay, pass auf, also kriegen wir hin, wir müssen das bloß so und so machen. Und dann kommst du automatisch in diesen Flow rein, wo du anfängst, Sachen zu recyceln aus vergangenen Projekten, wo du Sachen anfängst, Methoden, die es bereits gibt, zu adaptieren, aufzusetzen und dann halt einfach mit etwas um die Ecke zu kommen, wo er sagt, boah, geil. So, und glaub dafür mache ich's. Für die Abwechslung mache ich's auch. Wenn ich, dann hätte ich auch in der Maschine bleiben können. So. Natürlich gibt man dafür eine ganze Menge auf und ich habe dafür unfassbar viel aufgegeben und das weiß ich auch selber. Aber bei mir, ich gewinne mehr dazu. Ich gewinne mehr dazu, als dass ich aufgebe. Für den einen habe ich die absolute Sicherheit aufgegeben. Ich arbeite von 6:45 Uhr bis 13:45 Uhr, mache die Frühschicht. Das ist meine Sicherheit. Danach weiß ich, ich habe Feierabend. So, und bei mir gibt es halt dann halt kein Uhrzeit-Feierabend, sondern Feierabend ist, wenn der letzte Termin erledigt ist, oder Feierabend ist, wenn die Sache heute rausgegangen ist, die heute rausgehen muss. So, und das gibt mir eher das Gefühl, gebraucht zu werden, was abzuliefern, als das Gefühl, es ist jetzt 13:45 Uhr, du hast jetzt frei und du wirst jetzt nicht mehr gebraucht und benötigt. Und deswegen, ich glaube, das ist so die Mixtur aus Antrieben, ja.
Ja, vor allem man ist da nicht austauschbar, ne? Man ist jetzt nicht so einer unter vielen eine Nummer in so einem Produktionsunternehmen, sondern dieses auch als Mensch, als Führungspersönlichkeit gesehen zu werden und dementsprechend auch eingesetzt zu werden, das macht ja dann auch viel mit einem. Ist ja auch so ein bisschen das Ego, was noch mitgekitzelt wird. Und wie du gesagt hast, dieses immer besser werden. Ich fand damals, ich weiß gar nicht, ob die noch den Slogan haben, aber Garmin, dieser Sportuhrhersteller da, die hatten lange Zeit mal diesen Slogan Beat Yesterday. Und das hat mich so fasziniert, weil wie man halt mit diesen zwei einfachen Worten so viel ausdrücken kann. Und das war dann auch lange Zeit so ein, ja, zwei Worte für mich, an denen ich mich immer so hochgezogen habe. Es geht immer noch so ein bisschen mehr. Von daher kann ich das gerade sehr, sehr gut nachvollziehen bei dir.
Ich habe tatsächlich auch so ein paar Führungsbücher gelesen, auch von dem Willink oder Goggins. Das sind so alles so eine US Navy SEALs und alle, die halt da halt auch unfassbar viel Disziplin erlernen mussten, in unfassbaren Stresssituationen eingesetzt waren. Wenn ich da an diese Hell Week denke, dieses Auswahlverfahren, um da wirklich in den engeren Kreis zu kommen. Sei es mal dahingestellt, Krieg und alles, also ne, ist sowieso scheiße. Aber grundsätzlich finde ich diesen, nicht nur den körperlichen Aspekt, ich mache sehr, sehr viel Sport, aber auch diesen mentalen Aspekt, mental eine solche Stärke erlangen zu können, um auch diese ganze körperlichen Torturen auch überleben zu können. Und ich weiß gar nicht, ob es Navy SEALs war, ich weiß es gar nicht, aber die haben so einen ähnlichen Slogan, glaube ich. Und zwar, The only easy day was yesterday. Und das passt ja auch genau zu deinem Garmin-Spruch. Und das ist so, ja, der einzige einfache Tag war gestern. So, und deswegen, für mich steht das halt auch so ein bisschen zu diesem ganzen Komfortzonen-Thema. Und ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, mir würde halt so relativ schnell langweilig werden, wenn ich immer das Gleiche machen würde. Ich meine, für viele Leute funktioniert das. Und ich glaube, unsere Wirtschaft und unsere Welt würde nicht funktionieren, wenn wir auch nicht Leute hätten, die ihre Erfüllung an solchen Sachen finden würden. Und meinen größten Respekt, definitiv. Aber genauso wie diese Leute wahrscheinlich nicht arbeiten könnten, wie ich es tue, kann ich mich überhaupt nicht damit anfreunden, so zu arbeiten, wie diese Leute es tun. So. Und es muss immer, es glaube ich, muss von jeder Sorte ein, muss es mal irgendwie beide geben. Aber für mich tatsächlich glaube ich, wäre es nichts. Also jedenfalls nicht auf Dauer. Ich könnte natürlich auch irgendwo, auch in einem Discounter an der Kasse sitzen und da 8 Stunden Sachen übers Band ziehen, das würde ich bestimmt auch hinkriegen. Also mindestens kognitiv, aber bestimmt nicht länger als um 2, 3, 4 Wochen. Trotz alledem würde ich es halt ja wahrscheinlich auch echt mal gerne ausprobieren. Aber auf Dauer wäre es, glaube ich, nicht für mich.
Ja. Du hast vorhin schon gesagt, es ist dir damals nicht schwer gefallen, dein Umfeld auch so ein bisschen zurückzulassen, weil du einfach rausgewachsen bist.
Ja.
Wie wichtig ist es heute für dich, das passende Umfeld zu haben? Hast du oder legst du Wert darauf, Menschen in deinem Umfeld zu haben, die dich irgendwo noch mit fordern, die vom Level her ähnlich sind? Weil Jim Rohn, der bekannte Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Stimmt das für dich? Ist das für dich wichtig?
Das stimmt meiner Meinung nach zu 100%. Weil wenn du nur mit Dummköpfen hängst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du ein Dummkopf wirst. Und für mich ist es absolut wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die den Weg gegangen sind, und vielleicht auch ein paar Schritte weiter. Also tatsächlich habe ich auch so dieses Bedürfnis, alle 2 Jahre auch mentormäßig mir Unterstützung zu suchen. Und hatte kurz vor wichtigen Entscheidungen bei wichtigen Themen auch immer einen Mentor an meiner Seite, mit dem man sich sporadisch, manchmal aber auch komplett planbar immer getroffen hat. Und so schön wie du den Spruch gerade gesagt hast, glaube ich auch an den Spruch, dass wenn du die schlauste Person im Raum bist, du im falschen Raum bist. So, das heißt, ich suche mir halt immer auch dadurch immer wieder Leute, wo ich halt einfach das kleinste Licht bin. So, und wenn ich dann halt in Kontakt mit meinem alten Freundeskreis komme, dann passt das halt vorne und hinten nicht mehr, weil ich da komplett dran vorbei bin. Und da merke ich auch sofort, ich passe hier irgendwie nicht rein. Mal für einen Abend und Grillabend und ein bisschen quatschen, was ist denn bei dir so passiert? Alles cool. Aber auf Dauer tiefere Themen oder mal einen Ratschlag holen, das mache ich dann praktisch in einem Umkreis oder in einem Umfeld mit Leuten, die da deutlich mehr gerockt haben als ich bisher.
Ja, kann ich völlig unterschreiben. Ich habe das dieses Jahr ganz extrem gemerkt. Ich war Anfang des Jahres auf einem Seminar und wir waren da mit 90 Leuten. Und ich habe noch nie erlebt, dass so eine Energie entstehen kann, wenn 90 Leute völlig darauf fokussiert sind, nach vorne zu gehen und Wachstum zu erleben. Und das ging über 4 Tage und wirklich von morgens um 8 bis in die Nacht hinein. Und das war so 4 Tage in einer komplett anderen Welt. Dich hat nicht mehr interessiert, was draußen passiert, was in den Nachrichten gerade ist oder sonstiges, sondern das war einfach eine Wahnsinnsenergie und die hat mich so, so weit getragen und trägt mich auch heute noch, weil natürlich mit den Menschen hat man noch Kontakt und ja, das ist einfach Wahnsinn, was das richtige Umfeld ausrichten kann.
Ja, definitiv. Das, ja.
Ja, super. Ja, ich muss sagen, Sven, du hast mich wahnsinnig überrascht. So vom ersten Sehen auf LinkedIn bis zu diesem Gespräch heute. Denn ich bin da auch ganz ehrlich, ich gebe zu, so der erste Eindruck, dein Foto gesehen auf LinkedIn, dann kam halt, ja, Consultant-Berater, ich weiß jetzt nicht genau, was da stand. Und
Ja.
auch wenn man es nicht möchte, man ist ja nicht so davor gefeit, dass man dann eine Schublade aufmacht.
Ja.
Und ich dachte mir so vom Foto her, ach ja, so recht glatt und Consultant. Und dann
Ja.
kam halt noch das nette Bengel, was mich dann so ein bisschen da rausgezogen hat. Und ich bin wahnsinnig froh, dass das dabei stand und dass ich dich daraufhin auch irgendwie kontaktiert habe und jetzt auch die Möglichkeit hatte, dich kennenzulernen, weil ja, ganz komplett anders als der erste Eindruck. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, sich mit dir zu unterhalten und vor allen Dingen auch auf diesen Weg zurückzublicken. Und ja, ich fand mich noch gespannt, wo es für dich hingeht. Denn da wird noch so einiges kommen, denke ich mal. Und du wirst da nicht gerade auf der Stelle treten, sondern man wird wahrscheinlich noch viel von dir hören und sehen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Also es war mir wirklich eine riesige Freude, dich heute hier zu haben und mit dir zu sprechen.
Sehr, sehr gerne. Kann ich nur zurückgeben. Danke für die Möglichkeit, für die Chance. Und lustigerweise, dieses netter Bengel, da werde ich tatsächlich relativ häufig drauf angesprochen.
Ja, glaube ich.
Weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es das Produktionsumfeld ist, aber ich sage halt meistens tatsächlich auch glatt dann auch raus, was ich irgendwie denke. Und wenn es ein netter Bengel ist, dann ist es verdammt nochmal ein netter Bengel. Und dann kann man
Ja.
das auch mal sagen. Deswegen habe ich
Ja,
da, glaube ich,
ist auch
einfach
wirklich
das
klasse
Beste.
und das ist immer, Ja, das sind so diese kleinen Ecken und Kanten, an denen man sich festhalten kann. Weil ansonsten, sind wir mal ehrlich, viele Profile, gerade auf LinkedIn, das hat so die Eigenschaft von Teflon. Da rutscht alles dran ab. Da kann man irgendwie nicht zugreifen oder so. Und dieses Netter-Bengel, das macht es einem halt wirklich leicht. Und von daher, super, behalt das auf jeden Fall. Sven, zum Abschluss des Podcasts stelle ich meinen Gästen immer noch drei Fragen. Also schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ein Teil davon haben wir wahrscheinlich eh schon im Gespräch beantwortet, aber vielleicht noch mal kurz zusammengefasst. Was hat dich anfangs davon abgehalten, deinen Weg zu gehen?
Negatives Umfeld. Ein Stück weit, naja, ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist, was du da treibst. Was passiert eigentlich, wenn es schief geht? Denk doch mal daran. Das denke ich ja.
Setzt du dir Ziele und wenn ja, auf welche Art?
Also eine als Unternehmensberater müsste jetzt natürlich die klassische SMART-Regel hier rauf und runter zitieren. Aber Ziele, für mich sind es Tagesziele. Tagesziele, Wochenziele und dann kommt eigentlich eins zum anderen, sage ich jetzt mal. Aber ich habe jetzt nicht diesen 10-Jahres-Goal-Plan, den ich mir darunter gekartet habe.
Also Schritt für Schritt.
Richtig, genau. Von einer Herausforderung zur nächsten. Und wenn du gut bist in dem, was du tust, dann öffnen sich die Türen von ganz alleine. Wer gut ist in dem, was er tut und auf dem Flur lebt, der ist selber schuld. So meiner Meinung nach, wenn du mit dem glänzt, was du hast und Leute hast, die merken, dass du gut bist in dem, dann ergeben sich Möglichkeiten. Und
Ja.
da glaube ich fest dran. Du musst bloß jeden Tag den Arsch hochkriegen und dafür einstehen, wer du bist, was du kannst und zeigen, dass du es kannst. Und dann, das war's schon.
Super. Ich persönlich bin ein großer Freund von Routinen und bin der Meinung, dass die einem den Arbeitsalltag extrem vereinfachen können. Was
Ja.
ist deine liebste Business-Routine?
Tatsächlich der Braindump. Also wirklich, meistens mache ich es leider erst morgens, aber eigentlich ist es abends halt irgendwo sinnvoller, sage ich jetzt mal, so verrückt und quer, dass in meinen Kopf reinkommt, einfach alles, wo ich meine, das müsste man mal angehen, das ist noch offen, das schaffe ich heute nicht mehr, einfach alles runterschreiben am Vorabend. Egal die Reihenfolge, egal welches Projekt, einfach nur hinter den Kopf einfach nur leer machen, schlägt sich auch besser. Und
Ja.
am nächsten Tag dann halt schauen, okay, pass auf, hat das überhaupt noch Relevanz? Und dann Eisenhower-mäßig einfach durchpriorisieren und dann ergibt sich am besten schon ein roter Faden.
Ja, wunderbar. Sven, wenn jetzt Hörer sagen, Mensch, das ist wirklich ein netter Bengel, von dem würde ich gerne mehr erfahren oder mit dem würde ich gerne in Kontakt treten, mich austauschen, wie auch immer. Wie ist das am besten möglich?
Ja, du hast es ja angesprochen, es gibt LinkedIn und da reicht Sven Karasch aus und wer möchte, der findet mich und ja, oder halt irgendwie über dich oder wie oder was, also ich meine, heutzutage findet sowieso jeder jeden, ob er will oder nicht und ja, wer Bock hat, irgendwie mich zu kontaktieren, immer her damit. Also ich bin immer auch auf der Suche nach neuen, interessanten Kontakten, auch mein eigenes Wachstum betreffend. Vielleicht kann ich hier und da auch mal mit für einen Rat ganz gut sein. Und ja, von daher einfach kontaktieren.
Super, sehr schön. Dann werde ich einfach den Link zu deinem LinkedIn-Profil nochmal mit in die Shownotes setzen. Dann wird es ganz einfach für die Leute.
Vielen
Und ja, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen. Ich fand es wahnsinnig interessant, mich mit dir zu unterhalten. Ich fand es wahnsinnig spannend, deinen Weg mitzuverfolgen, jetzt im Nachhinein. Von daher hab vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, das ist auch nicht gerade einfach für dich.
Alles gut,
Und
sehr, sehr gerne.
ja, ich wünsche dir weiterhin viele spannende Projekte, viele Hindernisse, an denen du wachsen kannst. Und ja, freue mich auf den weiteren Kontakt, den wir haben.
Vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier heute mal in Erscheinung treten zu können und zu dürfen und für die Plattform. Das freundliche Gespräch und ja, ich bin auch gespannt, was da noch kommt und Ich werde nicht müde, das vielleicht hier und da nochmal irgendwo online auch anklingen zu lassen, mit was für einem Quatsch ich mich jetzt gerade wieder beschäftige.
Ja,
Deswegen.
wunderbar. Gut, dann hab noch einen wunderschönen Tag.
Vielen, vielen Dank, wünsche ich dir auch.
Tschüss.
Tschüss.